Die Begrüßung war mir zu steil. Ich bin ein Sünder unter Sündern und Mensch unter Menschen. Und wenn er mich kennen würde, denkt er, ach, was da für Dinger dreht. Ich bin ein unnützer Knecht, aber ich darf von Gott reden. Und er liebt mich wie euch und hat mich genauso freigekauft durch das Opfer Jesu wie euch. Pfingsten ist heute. Haben wir ein paar Mal gehört. Pfingsten, 50 Tage nach dem Passafest wird Pfingsten gefeiert. Das ist nicht unser Thema heute, aber ich muss davon reden wenigstens, dass wir nicht ganz so einen harten Schnitt haben. Im Judentum war das zunächst so ein Erntefest. Da wurde so, als die Weizenernte begann, da wurde so die erste Gabe Gott geweiht und Gott geopfert. Und später dann wurde an die Gabe der Gesetze erinnert zum Pfingsttag. Und als die Jünger zusammen waren und der Pfingsttag nahe gekommen war, da hatten die sich alle versteckt. Aus Angst. Und da wurde ein gewaltiges Brausen und Sturmwind und Feuerflammen verteilten sich auf jeden von ihnen und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, von den großen Taten Gottes zu reden. In jeder der Sprache, die ihm da so aufgetragen war. Ein großes Wunder Gottes und als Parallele dazu, weil dort an diesem Tag der Gabe der Gesetze Gottes gedacht wurde. Als Mose dort auf den Berg stieg und Gott herniederkam, da war ein großes Brausen und Ungewitter und Posaunenschall. Und die Gemeinde hörte Gott mit Mose reden und die war so erschüttert von der Heiligkeit Gottes, dass die Mose baten, rede du mit Gott und sag uns, das wir halten es nicht aus. Und zu Pfingsten im Parallele großes Brausen, zum Gesetz große Posaunen und die Feuerflammen und die Gemeinde hört die Christen von den großen Taten Gottes reden. Und das ermutigt sie, da wird Glauben lebendig. Und wenn man dann zum Glauben an Jesus Christus kommt, sagt, danke Herr, dass du mich freigekauft hast, mich als ein Sträuch, was habe ich alles gemacht und wie habe ich mich gegen dich gewehrt? Und wenn man das dann sehen darf, dass Jesus den Sünder liebt und dass Jesus den Sünder freigekauft hat und nicht erst den, der sich irgendwann mal bequemt. Und man das dankbar anerkennen darf, dann kommt man irgendwann zur Frage, ja Herr, wie stellst du dir denn ein Leben mit dir vor? Und das soll das Thema heute sein, der Wille Gottes für unser Leben. Und das ist manchmal ganz anders, als man sich das denkt. Das kam im Jugendkreis auf und die fragen, ja, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Soll ich dieses oder jenes machen oder soll ich Krankenschwester werden oder Autoschlosser? Und da fragt man sich und ich dachte, müssen wir in die Bibel gucken, was sagt denn Gott in seinem Wort dazu? Und da gibt es ganz schöne Aha-Momente. Aber wichtig ist mir zu betonen, wir fragen nach dem Willen Gottes, nachdem wir erkennen durften, dass du ohne dein Zutun durch das Opfer Jesu freigekauft worden bist. Wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht ins Stolpern kommen. Das sind zwei Paar Schuhe. Das eine, die bedingungslose Annahme des Sünders aus Liebe und Barmherzigkeit durch das Opfer Jesu am Kreuz. Und dann der nächste Schritt, die Nachfolge, wo der begnadigte Sünder das Kind Gottes fragt, lieber Vater, wie stellst du das vor? Und als erstes habe ich ein Wort aus dem Johannesevangelium gefunden. Wir stolpern erst einmal durch die Bibel und dann komme ich dorthin, wo ich landen will. Im Johannesevangelium im 6. Kapitel, das sagt Jesus, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das nimmt dich schon mal ein ganzes Stück raus. Ich frage, Vater, was ist dein Wille für mich? Und Jesus sagt, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Merkt ihr das, wie Gott entlastet? Und dann werden wir aber herausgefordert als Christen, Paulus im Römerbrief im 12. Kapitel. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Krumme Dinge liegen Gott nicht. Sollten auch uns nicht liegen, das haben wir nicht nötig. Wir dürfen aufrecht unser Leben leben. Wenn wir alles ausgebockt haben, muss man auch mit den Konsequenzen leben. Aber wir müssen es ja nicht rausfischeln. Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und jetzt komme ich dorthin, wo ich hin will, zum Thessalonicher Brief im 4. Kapitel. Ich lese euch das Wort. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinem Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat es nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in uns gibt. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Thessalonich und er kommt nicht mit Forderungen, sondern er ist erst einmal sehr glücklich darüber, wie die Gemeinde Gottes Willen nachstrebt, was er ja auch wisst und was er ja tut. Und er will sie noch ein bisschen ermutigen und noch ein bisschen an der Hand nehmen und noch ein bisschen festigen. Und bevor wir richtig einsteigen, singe ich euch mal noch ein Lied vor. Weil mir das so wichtig ist, dass wir schon die Grundlage legen, dieses Heil in Christus, dass wir es nicht in falschen Hals kriegen, was noch kommt. Das ist wichtig, das müssen wir als Grundlage legen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Ich komme immer wieder. Die Welt, nicht die Frommen, nicht die nach ihm fragen, nicht die Heiligen, die Welt, die sündige Welt, die Gefallene, die gegen Gott aufbegehrt, die von Gott nichts wissen will, die hat Gott durch Christus mit sich versöhnt. Und seit Jesus am Kreuz gestorben ist, rechnet er dir deine Sünden nicht mehr als die deinen an, sondern Jesus. Könnt ihr nachlesen im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Und das darfst du deinen Mitmenschen sagen. Und da darf Glauben wachsen. Und das dürfen Menschen ergreifen. Und was wir nicht machen sollten, ist das von uns Weisen sprechen. Nee, das ist mir zu steil. Oder das ist mir zu billig. Oder wie auch immer. Das ist das Evangelium. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnet ihnen ihre Sünden nicht an und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So bitten wir an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. So, zurück zum Text, Thessalonicher Brief. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Was bitteschön ist Heiligung? Früher war die Gemeinschaftsbewegung als Heiligungsbewegung unterwegs, wurde so genannt. Evangelisation in Heiligung. Heiligung ist nichts, was dich vor Gott besser macht. Heiligung ist nichts, was du hervorbringst, um dir bei Gott Punkte zu sammeln. Heiligung ist etwas, was Gott hervorbringt. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber, also durch Gott, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wer an Jesus glaubt, der ist geheiligt, der ist gerecht gesprochen, der ist erlöst. Heiligung, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, da erschrickt man manchmal so. Als das Volk Israel vor dem Berg Horeb stand, und Gott mit Mose geredet hat und das gehört hat, diese gewaltige Stimme Gottes, das sei die erstarrt. Oder als David die Bundeslade nach Jerusalem holen wollte, auf einen neuen Wagen geladen hat, mit die Kühe davor gespannt und irgendwie kommt der Wagen ins Straucheln und die Bundeslade droht vom Wagen zu rutschen. Da springt der Unna herzu und hält die Bundeslade fest, damit die nicht runterstürzt. Und da entbrennt der Zorn Gottes über ihn und er stirbt auf der Stelle. Da wollte er nicht schlechtes, der Mann. Da wollte er die Bundeslade festhalten, aber das war ihm verboten. Da durften nur ganz bestimmte Leute ran. Mit so einem heiligen Gott haben wir es zu tun. Und Heiligung ist ein Leben in der Nachfolge Jesu. Ihr seid durch den Glauben aus dem Reich der Finsternis herausgerissen, Kolosserbrief, und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und in diesem Heilsstand zu leben, das ist Heiligung. In diesem Heilsstand zu leben und unserem Herrn hinterher zu laufen und zu fragen, wie sieht denn dein Wille für mein Leben aus, was sagst du denn dein Wort, das ist Heiligung. Ihr seid heilig durch das Opfer Jesu, habt Teil durch den Glauben daran. Und Gott ruft dich auf, in diesem Stand zu leben. Das ist Heiligung. Nichts hochkompliziertes, komisches, sondern Nachfolge. Leben in diesem heiligen Stand, in den euch Gott berufen hat. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass er die Unzucht meidet und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche, in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Dass ihr die Unzucht meidet, Lutherdeutsch. Unzucht ist jede sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe. Da gibt es im dritten Buch Mose eine ganze ein ganzes Kapitel über schwere Vergehen und da wird das mal so aufgeführt, was Gott missfällt. Das sind Dinge aufgezählt, die kann man lesen, das muss man vielleicht auch nicht. Aber dort steht, das haben die Völker getan, die ich vor euch aus diesem Land vertreiben werde. Und die sagen das sehr locker, so in sexueller Hinsicht. Vater hat eine neue Frau, die gefällt mir auch. Ach, was hindert mich das? Ach, meine Schwester ist auch eine schöne. Wir wollen das doch beide. Was hindert mich das? Das ist Unzucht. Davon redet Gott in seinem Wort, dass die Völker das so getrieben haben. Oder Homosexualität ist Gott auch nicht angenehm. Oder wenn man sich irgendwelchen Tieren nagt oder solche Dinge. Es sind Dinge, das wurde dort so praktiziert in diesen Völkern. Und wenn man heute doch so in unsere Umwelt guckt, findet man das nicht auch alles wieder. Unsere Mitmenschen, sei so von ihrem Trieb bestimmt. Da gibt es nichts anderes, was dort einspeicht. Vielleicht mal noch ein paar Moralvorstellungen. Aber letztlich tun sie das, was ihnen ins Herz kommt. Und das sollen wir als Christen nicht machen. Nicht, weil wir vor Gott dann besser dastehen, sondern weil wir geheiligt seien. Teuer erkauft durch das Blut Jesu. Und wir sollen ihm nachfolgen. Nun hat Gott nichts gegen Sexualität. Keinesfalls. Da hat sich das nämlich ausgedacht. Was der Erfinder desselben. Und er schuf nämlich den Menschen als Mann und Frau. So zum Schmunzeln. Ich gratuliere den Bräutigam zur Hochzeit gerne dazu. Herzlichen Glückwunsch, endlich bist du ein Mensch. Vorher warst du nur Mann. Also hängt das nicht zu hoch, das ist so bloß. Aber ist es nicht wirklich so, uns Männern fehlt das Gegenüber? Wie sehen wir Männer uns nach unserer Frau? Wir Männer brauchen unsere Frauen, weil wir irgendwo mit unserem sexuellen Trieb hin müssen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das geht daneben. Da kommt komisches Zeug raus. Und die Frauen sehen sich noch im Mann. Und wie gut ist das, wenn die Frau auch ihren Mann an der Seite hat, der spricht, komm, lass dich nicht so von deinen Emotionen treiben. Es ist doch, wir wollen mal sachlich drauf gucken. Dass wir uns so ein bisschen einbremsen und ergänzen. So hat Gott sich das gedacht. Mann und Frau hat er die Frau für den Mann gemacht, dass sie um ihn sei, weil der Adam wahrscheinlich im Paradies alleine nicht klar kam. Und Gott hat sich das gedacht, dass es eine wunderschöne Sache ist, wenn sich Mann und Frau in der Ehe ergänzen können und sich auch Freude schaffen durch ihre Sexualität. Und Gott vergleicht ja so ein bisschen die Ehe zwischen Mann und Frau, die lebenslange Ehe zwischen Mann und Frau, mit seinem Verhältnis zu seinem Volk Israel. Wie er dort in Treue seinem Volk anhängt und darunter leidet, dass die immer wieder anderen Göttern nachjagen und ihm immer wieder aus dem Ruder laufen. Gott hat den Menschen gemacht als Mann und Frau, und er findet es eine gute Idee, Mann und Frau in der Ehe zusammenzubringen, in einer lebenslangen Verbindung. Dass es oftmals auch Tränen gibt und Schmerz und Verletzung, ist eine ganz andere Geschichte. Da muss man wieder aufeinander zugehen, da muss man einmal über seinen Schatten springen. Aber es ist Gottes Wille, dass er die Menschen zusammenbringt, in einer Verbindlichkeit. Nun ist es ja eine schwere Geschichte. Gerade wenn man so jung verliebt ist. Und als junger Mensch, da ist man wahrscheinlich besonders voller Energie. Man möchte ja immer näher zusammenkriechen. Und man kann gar nicht weit genug zusammenkriechen. Es ist dir zutiefst in deinen Menschsein hineingelegt, dieser Wunsch nach Intimität. Und der Widersacher, der Fürst dieser Welt, der Teufel, der nutzt diese gute Gabe Gottes oder macht sie madig auf zweierlei Weise. Auf der einen Seite spricht er, oh, was hast du für Gedanken, das darf ja gar nicht sein. Er macht also die gute Gabe der Sexualität und dich, dass du das als was Schlechtes empfindest vielleicht oder dich nicht traust, dich dem zu stellen. Oder auf der anderen Seite spricht, ach, ist doch alles nicht so schlimm, die machen das doch alle, lass einfach mal laufen. Und damit geht eigentlich Gottes guter Wille, bleibt auf der Strecke. Mal gucken uns das doch noch an. Ein jeder von euch suche seine eigene Frau zu gewinnen, in Heiligkeit und Ehrerbietung. Wir dürfen unsere Frauen umwerben, ihr Männer. Da darf man mal einen Blumenstrauß mitbringen, darf man sie mal in den Arm nehmen, was Schönes sagen, was Schönes unternehmen. Aber man soll seine eigene Frau zu gewinnen suchen und nicht seine Arbeitskollegin. Da liegt Segen drauf, wenn wir da konsequent bleiben und es nicht so auf schlüpfrigen Grund führen lassen. Der alte König Salomo wusste das schon in den Sprüchen zu sagen. Das wird doch sehr verführbar sein. Jetzt müsste ich es besser finden. Ich habe es nicht abgestrichen. Glaubt ihr das? Es ist weggerutscht. Dann ist es auch nicht so wichtig. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen, da geht es so um deine Frau, die dir zur Seite gestellt ist. Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße und deine Wasserbecher auf die Gassen? Dein Born sei gesegnet und freue sich des Weibes deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut allezeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Gottes Wort. Und guckt nicht nach den Lippen der anderen, die süß sei wie Honigsaum und dann hinterher dir bitter aufstoßen. Also umwerbt eure eigenen Frauen, tut ihnen Gutes, führt sie mal aus, helft ihnen, nehmt sie in den Arm, tauscht euch aus. Ich bitte so ein bisschen Streich, was Blumen angeht. Und es kam sogar vor, da habe ich den Geburtstag meiner Frau vergessen. Wir saßen abends zusammen, es gab was Schönes zu essen, die ganzen Jungs waren da. Ich sagte, habe ich alles verpasst, was ist die Heide? Und die haben mich entsetzt angeguckt, meine Kerle. Ja, also kommt vor, sie hatten mir verziehen, dankbarerweise. Wir machen gleich mal noch ein bisschen, ES-Seminar. 1. Korinther 7. Da schreibt nämlich der Apostel Paulus, wahrscheinlich wurde er gefragt von der Gemeinde, was ist denn nun, soll man heiraten oder nicht heiraten oder der Herr kommt ja sowieso bald wieder, lohnt sich das noch oder nicht oder wie machen wir denn? Und da schreibt er, wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Man könnte sagen, ach Paulus, du alter Junggeselle, du hast doch gar keine Ahnung. Es gibt Stimmen in der Theologie, die sagen, vielleicht war Paulus verwidmet. Es ist zumindest mal ein Gedankenwert, weil er dann wüsste, wovon er spricht. Er war Mitglied in einem jüdischen Rat, wo man üblicherweise verheiratet sein muss, um dort Mitglied zu sein. Also es ist nirgends belegt in der Schrift, aber es gibt diesen Gedanken. Nehmt es mal mit, damit er Paulus nicht so als unwissenden Junggesellen abstempelt und sagt, ach, du hast doch keine Ahnung. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Das sagt Paulus, weil er spricht, es ist doch gut, wenn wir unsere Energie für das Reich Gottes einsetzen. Wenn das ja sowieso alles vergeht und die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht, was willst du dich mit Familie belasten? Sei froh, dass das nicht alle dem Rat gefolgt sei, sonst wären wir uns ja nicht so viele. Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Das klingt so ein bisschen resignierend beim Paulus. Es wäre gut, ihr würdet euch für das Reich Gottes einsetzen, aber ja, es ist zutiefst in unserem menschlichen Wesen verankert, der Wunsch nach Sexualität. Und wenn man das meidet und ausblendet und negiert, dann bricht sich das irgendwann Bahn. In unguter Weise. Oder heimlich oder wie auch immer. Deshalb ist es gut, wenn jeder seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann hat. Wenn es nur so leicht wäre, wo kriegt man denn die her? Ich habe als junger Mann sehr drunter gelitten. Die ich wollte, habe ich nicht gekriegt. Und die ich kriegen hätte können, die wollte ich nicht. Und so habe ich da viele Jahre gelitten, bis meine Frau dann kam und sagte, wir machen dem mal ein Ende dieses. Wir dürfen das unserem Herrn anbefehlen. Herr Jesus, ich komme nicht klar. Ich sehne mich so nach einem Gegenüber. Und da dürfen wir das unserem Herrn klagen. Und er hat Mittel und Wege. Oder er befähigt dich, damit klarzukommen. Es gibt auch Menschen, denen ist es gegeben, dass die ledig bleiben ihr Leben lang. Oder als Witwe oder Witwer alleine bleiben. Aber diese Sehnsucht steckt doch in uns Menschen drin. Nach Gegenüber, nach Intimität, nach erfüllter Sexualität. Der Mann leistet der Frau, was er schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Es geht in der Sexualität nicht zuallererst um dich und deine Befriedigung, sondern um deinen Ehepartner. Umwerbe ihn, tu ihm Gutes und dann geht das auch gut. Wenn man nur egoistisch auf sich denkt, an sich denkt und seinem Willen durchdrückt, dann gibt es oftmals Verletzungen und Schmerz. Und das muss nicht sein. Gott schenkt uns einander. Du bist deinem Mann geschenkt und du deiner Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn es beide wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Da kommt es doch wieder. Es steckt zutiefst in uns drinnen. Und es ist gut, wenn man eine Zeit, wenn man da einmal sich Zeit nimmt. Aber wir können nicht ohne Sexualität sein, wir Menschen. Meine Frau war letztlich mal verreist mit den Jungs. Ich konnte mich schlacht trennen von zu Hause und der Arbeit. Aber du meinst nicht, auf welche Gedanken du kommst, wenn du da so alleine bist. Deshalb entzieht euch einander nicht, sondern kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil er euch nicht enthalten könnt. Der Teufel weiß doch, wo wir angreifbar sein. Und in unseren schwächsten Momenten attackiert er uns. Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Ich wollte zwar lieber alle Menschen wären wie ich, also ledig und ungebunden und meine ganze Kraft ins Reich Gottes investierend, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich habe so vor Augen, wir hatten als Sonderschultanten solche ledigen älteren Frauen. Die mochten nicht so alt sein, aber als Kind Erinnerung waren die alt, die hatten alles wie ein Tod. Was war das für ein Segen für uns? Die haben sich eingesetzt für die Gemeinde, fürs Reich Gottes. Die haben Kinder schon gehalten und die haben Strohsterne gebastelt und Bibel eingehäkelt. Und ich habe gedacht, Hilfe. Als Christ muss man Strohsterne basteln und Bibeln einhegeln, das war mal grausen. Aber man muss das nicht machen. Aber denen war das gegeben. Oder es gab keine Männer noch im Krieg, das kann sein. Es war auch nie darüber geredet, ob die drunter gelitten haben oder nicht. Aber für mich waren das so Frauen, die um des Glaubens willen auf die Familie verzichtet haben. Wir hatten das letztlich bei einer Beerdigung von einer dieser lieben Frauen zum Thema gesagt, nee, es wurde nie thematisiert. Vielleicht haben sie auch drunter gelitten, aber es war ein Segen für die Gemeinde. Jeden, wie es ihm gegeben ist. Der eine kommt damit klar, alleine zu sein. Da muss nicht unbedingt einen Partner suchen. Und ein anderer kommt nicht klar, alleine zu sein. Für den wäre es gut, er hat jemanden. Dann klagt es dem Herrn. Oder ich sehe das bei meiner Schwiegermutter, seit die verwitwet ist, wie die Da fehlt's gegenüber, da fehlt der Mann, wie dieser drunter leidet. Weil die beiden nun eins waren, zusammengesteckt von Gott. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Man kann schon denken, da kommt so ein bisschen die Resignation des Junggesellen durch. Ach, wenn er nicht kann, dann heirate doch. Nein, es ist anders. Es ist eine gute Gabe Gottes. Und ihr jungen Leute, wenn ihr euch liebt und du hast einen Partner gefunden und ihr mögt euch, was wollt ihr euch die länger dieser Versuchung aussetzen? Wenn ihr gesicherte Einkommensverhältnisse habt und euch einig seid, dann heiratet doch. Man muss doch nicht ständig in dieser Versuchung sich rumbegeben, oder? Okay, manche sind schärfen. Es ist eine berechtigte Motivation zu heiraten, aber es sollte nicht die einzige sein, es wäre ein bisschen dünn. Weil Sexualität alleine hält eine Ehe nicht zusammen. Es ist die Würze. Und es stärkt da das Zusammensein, aber ohne Vertrauen und Liebe und offenen Austausch wird es die Ehe nicht überleben, wenn ihr euch alleine darauf gründet. Also eine berechtigte Motivation. Man kann sagen, ach, liebes Mädel, wir lieben uns doch und ich mag gehen schon ein Jahr zusammen oder zwei. Was wollen wir denn noch warten? Lass uns heiraten. Zurück zum Thessalonicher Brief. Als ich in die junge Gemeinde ging, das ist eine Schuhe, reichlich 40 Jahre her, da war das auch schon immer Thema, darf ich denn mit meiner Freundin schlafen? Und die einen sagten so und die anderen so. Und ich stand so dort und dachte, okay, was ist denn nur richtig? Abgesehen davon, ich hatte keine zu der Zeit. Aber ich fürchte, es wäre nicht leicht gewesen. Ich war so als junger Mann doch durchaus triebstark und habe gedacht, aber wenn du dann mal älter bist und dann findest du eine liebe Freundin und dann hat das Wort ein Ende. Und dann lese ich es in der Bibel, das Wort, und ich dachte, oh, das darf nicht wahr sein. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Und ich habe drunter gelitten, als junger Mann. Ich habe wirklich gelitten. Aber irgendwie habe ich die Zeit dann auch überstanden mit einigen Unfällen. Wenn du nicht durchgehalten hast, dann verzweifle nicht, sondern lass dich einladen zum Herrn, der sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und heil und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannesbrief. Das ist ganz wichtig. Klaren Tisch, reinen Tisch machen vom Herrn und dann weiterleben. Und was hier gesagt ist, diese Aufforderung zur sexuellen Reinheit, das ist der Gemeinde gesagt, das ist Menschen gesagt, die ihren Grund in Jesus haben, die wissen, ich bin allein aus Gnade durch das Opfer Jesu vor Gott gerecht gesprochen. Das sollten wir nicht versuchen, anderen Leuten drüber zu helfen. Unsere Mitmenschen werden es sowieso nicht verstehen. Und es sollte nicht jetzt jeder auf den anderen achten und denken, na, bist du recht erhaltsam, sondern hör das für dich selber. Ich will das mal kurz erläutern, wie ich das meine. Menschen, die unter dem Einflussbereich dieser Welt leben, unter den Mächten dieser Welt, unter dem Einflussbereich des Satans, Menschen, die nicht an Jesus glauben, wie sollen die das fassen können? Ihr Christen mit euren Moralvorstellungen, das ist doch sowas von weltfremd. Begegnet euch das manchmal wieder? Unseren Mitmenschen sollten wir das Evangelium verkünden. Ja, in Gottes Augen läuft vieles schräg, was du gemacht hast. Und in Gottes Augen ist es nicht in Ordnung. Aber Jesus hat sich für dich gegeben. Er hat dich freigesprochen, gerecht gemacht. Du darfst zu ihm umkehren. Du bist eingeladen, Glauben zu fassen. Und ein Mensch, der zum Glauben gekommen ist, den darf man dann an der Hand nehmen und auch zeigen, na, so und so möchte Gott, dass du dein Leben führst. Aber wenn man das umkrempelt, dann kann das sein, mir stoßen die Leute vom Kopf und sie können es nicht fassen. Ich war mal auf einer Freizeit mit einem Prediger und da erzählte, dass ein junges Paar bei seinem Sohn übernachtet hatte. Die waren nicht verheiratet und es war Schlafenszeit und die hatten sich irgendwo Zimmer gesucht. Jetzt hat er sich eine Weile mit angeguckt, dann ist er hochgestürmt, hat geklopft. Es ist Schlafenszeit und ging wieder. Das hat er 2-3 Mal gemacht und dann verließen die entnervt das Haus. Er hat den guten Willen Gottes, den er für sich erkannt hat, versucht anderen Leuten überzuhelfen, die das überhaupt nicht fassen konnten. Ob man da vielleicht manchmal mehr kaputt macht, als man zu erreichen mag. Was nützt das, wenn du einen Menschen, der Jesus nicht kennt, zum Einhalten solcher Normen drängst? Du wirst doch für ihn nur erhalten von Gesetzen. Wobei, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, das gehört dazu. Woher soll der Mensch das kennen? Aber das ist der Gemeinde gesagt, Nachfolge hinterher. Beherzigt das mal, dass wir keinen Schaden machen. Aber es geht noch weiter, die Heiligung. Es geht nicht nur um die sexuelle Reinheit, sondern es geht weiter. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinem Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat es nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Hier geht es weiter in unserem weiteren Lebensbereich, in unserem beruflichen Alltag. Aber hier müssen wir keine krummen Dinge drehen, um des Profits willen. Das haben wir nicht nötig als Christen. Wir seien von Gott versorgt, wir seien in der Hand unseres Herrn und da dürfen wir ehrlich und korrekt arbeiten. Da muss ich mir nicht die Hände reiben, weil der andere nicht gemerkt hat, dass ich noch ein wenig Schrott verkauft habe. Niemand gehe zu weit und überfordere seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles. Und letztlich brachten mich die jungen Leute drauf, da staunt man ja, was es alles gibt. Es gibt ja so den Fernabsatzhandel, Verordnungszeugs. Und da wird nur jedem Verbraucher das Rückgaberecht eingeräumt, innerhalb von 7 Tagen, 14 Tagen, weiß ich nicht genau. Und du kommst vor, dass das Zeug bestellt wird, ein schönes Abendkleid oder ein Kostüm, das wird angezogen zu dem Event und dann geht es zurück zum Händler. Das haben wir doch nicht nötig, solches Zeug. Ihr seid so überreich begnadigt und gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, Epheserbrief oder Kolosserbrief. Ihr habt an der ganzen Fülle der Gottheit in Jesus teil. Was soll man da hier auf der Erde sich rumdringend drehen, nur weil ich da mal ein paar Mark spare? Niemand gehe zu weit und überfordert seinen Bruder im Handel. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott geliebt, euch untereinander zu lieben. Und ich denke, ihr liebt euch durchaus untereinander als Geschwister. Ich habe da bei uns in der Gemeinde so den einen oder anderen, da habe ich so dran studieren müssen. Da habe ich ihr gesagt, das ist dieses Wort von Paulus, ertragt einander in Liebe. Bis ich dann begriffen habe, da ist er nicht so, weil er mich ärgern will, sondern da ist er so, weil das sein Naturell ist. Ertragt einander in Liebe. Es ist nicht immer leicht, mit Geschwistern zusammenzuleben, aber was hat er dazu aufgerufen? So, und dann mache ich noch 2 Punkte zum Willen Gottes. Im selben Brief, im 5. Kapitel, da schreibt Paulus weiter, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, kennt ihr sicherlich die Jahreslosung, ist oft und breit ausgelegt worden. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Du musst nicht für alles dankbar sein, aber du darfst dir so eine Lebenshaltung aneignen, dass du in jeder Situation dieses dankbare Herz dir versuchst zu bewahren. Du musst nicht dafür dankbar sein, dass dir jemand dein Fahrrad geklaut hat. Du musst dann nicht dafür dankbar sein, dass du dein Auto zu Schrott gefahren hast. Aber du darfst dafür dankbar sein, dass Jesus auch in dieser Situation Herr der Geschichte ist und Herr deines Lebens und er die Dinge in der Hand hat und du sein geliebtes Kind bist. Das ist so ein bisschen eine Lebenshaltung. Es kommt manchmal ein bisschen schräg, wenn man spricht, na, du wirst schon in jeder Situation irgendwas Gutes finden, für was du dankbar sein kannst. Sicherlich ist es möglich, aber das kommt manchmal ein bisschen schräg. Aber in jeder Situation versuchen sich das dankbare Herz für unseren Herrn zu bewahren. Das ist doch eine andere Geschichte, das ist eine Lebenseinstellung. Mach dich das zu eigen. Sei ganz angenehme Menschen, die so ein dankbares Herz haben. Anders als sicher. Ja, ihr wisst's. Es gibt das zu Spezies, die erzählen, dass alles schön war, aber es kommt immer etwas, was nicht so schön war. Das Schlechte muss irgendwie mit nein. Aber das, seid dankbar in allen Dingen. Und ein letztes aus dem Petrusbrief. Der Apostel Petrus hat auch vom Willen Gottes geredet. 1. Petrus 2, da geht es um die Gehorsam gegen alle staatliche Macht. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als den Oberen oder den Statthaltern, als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Also die Sache mit der Regierung, das wisst ihr ja, alle Regierung ist von Gott eingesetzt und es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Das sagt uns Gottes Wort. Und jetzt könnte man lang und breit Luft holen und über unsere reden. Und da gibt es wahrscheinlich viel Kritik und viel Gesprächsbedarf und da waren wir heute nicht fertig, aber auch diese Regierung ist von Gott eingesetzt. Und wir sind als Christen dazu aufgefordert, für diese Regierung zu beten. Mit Revolution haben wir es ja nicht so, wir Deutschen. Es würde auch nicht springen, da kommen nämlich die Nächsten, die das auch nicht besser machen. Jede Regierung ist von Gott eingesetzt, auch die Tyrannen, auch die Diktatoren, das ist schwer zu fassen, ich weiß das. Aber unsere Aufgabe ist, für diese Regierung zu beten, damit ihr ein ruhiges und stilles Leben führen könnt. Das hat Paulus mal an anderer Stelle. Aber darum geht es noch nicht in dem Vers, was ich sagen wollte. Denn das ist der Wille Gottes, dass er mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Das macht mich so klasse. Wenn dich jemand dumm anmacht in der Schule, weil du an Jesus glaubst, dann begegne ihm freundlich, wenn dir das gelingt. Wenn dir jemand der Heckenschere geklaut hat, dann versuch ihm freundlich zu begegnen. Man kann ja immer drauf auch reden. Aber so mit diesen guten Taten, was der andere überhaupt nicht erwartet, was da überhaupt nicht davon ausgeht. Den törichten und unwissenden Menschen das Maul stopfen. Vielleicht kommen sie zum Nachdenken. Vielleicht seid ihr solche kurzen Erschütterungsmomente, wo Gottes Geist einen Weg findet, irgendwo Risse in dieses harte Herz zu schlagen. Ja, der Wille Gottes für unser Leben. Man denkt immer, Gott schmeißt einen Zettel vom Himmel und sagt mir, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Aber er gibt uns sein Wort. Und da stehen schon viele Dinge drin, erstaunlich anders, als wir denken, aber auch ganz praktisch. Und trotzdem ist es Gott möglich, dir Dinge aufs Herz zu legen und dich voranzuschubsen, dass du doch endlich mal einen Schritt machst in die Richtung, die er will. Das ist ihm ja unbenommen. Gott ist größer als unser Verstand. Ja, und das alles bindet sich zusammen über den großen Willen, da muss ich wieder zurück. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und dann prüft, was Gottes Wille ist, ihr Lieben, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Amen, sage ich da. Und der Friede Gottes, der höher ist, dass alle unsere Vernunft bewahre, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus Christus, hab Dank für dein Wort, was du uns gibst. Hab Dank, dass wir nachlesen dürfen, was du für großen Dinge getan hast. Wir dürfen nachlesen, wie du die ängstlichen Jünger in Jerusalem begeistert hast, begabt hast, von dir zu reden. Du hast sie befähigt, durch deinen Geist die großen Taten Gottes zu verkündigen, die großen Heilstaten. Und dein Geist wirkt fort in deinen Kindern bis heute. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das auch aufs Herz legst, von deinen großen Heilstaten zu reden, von deiner Erlösung, von deiner Gnade dem Sünder gegenüber, von deiner Gerechtigkeit, die du uns erworben hast durch dein Sterben, wovon wir profitieren dürfen. Herr, und hab aber auch Dank, dass du uns Handreichung gibst, wie ein Leben mit dir aussehen kann, ganz praktisch. Und du überforderst uns nicht damit, du forderst uns zwar heraus, aber wir sind in dir geheiligt, wir sind in dir gerecht gesprochen. In Gottes Augen sind wir wunderbar und kostbar, gewandet in heller, kostbarer Leinwand, reingewaschen durch dein Blut. Und Herr, dass es uns doch auch Ansporn ist, unser Leben nach deinem Willen zu führen, das wir fragen. Herr, hab Dank für die Gemeinde hier in Dorf Chemnitz. Lass sie doch zum Licht und Salz werden für den Ort, hinauswirken zu ihren Mitmenschen, Arbeitskollegen. Hab Dank für das Zeugnis, was wir hören durften und für die Chancen, die du schenkst. Ich will dich bitten, dass dein Wort weiter fließt und dass du doch auch die Herzen der Mitschüler und Lehrer erreichst, du wirkst. Und ich möchte dich einladen, dass wir weiterbeten mit den Worten unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.